ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der Präsident des Landeskriminalamtes, Andreas Stenger, ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich mache mir Sorgen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die Versorgung der Polizistinnen und Polizisten bei der EM ist zu wenig anscheinend. Ein paar Schnittchen und ein paar Flaschen Wasser und ein Apfel. Geht's Ihnen gut?
Also mir geht's gut. Solche Hinweise nehmen wir natürlich sehr ernst und prüfen das. Und ich denke, wenn es da was zu optimieren gibt, dann werden wir das tun. Das wischt man nicht einfach weg, sondern dem muss man nachgehen. Das ist uns ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden, die so zahlreich jetzt im Einsatz sind, auch zufrieden sind, was die Verpflegung anbelangt.
Nicht nur die Polizei in Baden-Württemberg ist in Trauer in diesen Tagen. Neben der Familie von Ruven Lauer sicher besonders. Der Präsident des Landeskriminalamtes, Andreas Stenger, ist zu Gast in SWR1, Leute. Die Messerattacke auf den Beamten, der in der Folge dann starb, haben Sie wie erlebt?
Ja, wir als Landeskriminalamt sind zuständig für die Bearbeitung dieses Falles. Ich habe das natürlich als ehemaliger Polizeipräsident von Mannheim mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit erlebt. Gleichzeitig ist die Polizeifamilie sehr eng zusammengerückt. Das hat Halt und Kraft gegeben und das war wichtig in diesen schweren Stunden. Und für mich ist es jetzt wichtig, dass wir mit Hochdruck und mit allem, was uns zur Verfügung steht, diesen Fall unter der Sachleitung des Generalbundesanwalts bearbeiten, sodass keine Fragen mehr offen bleiben.
Aber das macht ja schon in der Beschreibung deutlich, das ist einerseits ein Fall, der auf dem Schreibtisch liegt, ganz nüchtern, aber andererseits ja auch was tief Emotionales.
Ich glaube, die Polizeiarbeit hat immer diese tief emotionale Komponente und in so einem Fall besonders. Man darf sich die Empathie, das darf einem nicht verloren gehen bei aller professionellen Abarbeitung von solchen Fällen. Wir müssen immer sehen, bei jedem Fall, den wir bearbeiten, stehen Opfer und menschliches Leid dahinter. Und das ist so die richtige Einstellung, die man braucht. Aber dieser Fall ist natürlich ganz, ganz besonders und der lässt uns alle fassungslos und bestürzt zurück, aber das darf uns jetzt als Ermittler, die für den Fall Verantwortung tragen, nicht lähmen, sondern spornt uns an.
Sie waren auch bei den Trauerfeierlichkeiten. Was haben Sie da für eine Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen aufgefasst? Was ist das? Was herrschte da? Bestürzung, Wut, was war's?
Es war große Bestürzung, große Trauer. Es war aber auch eine tiefe Solidarität in der Polizei. Es war so, dass dieser Hashtag einer von uns und das bringt es auf den Punkt, was so die Stimmungslage war.
Und Sie haben gesagt, Sie sind verantwortlich, neben der Trauer mit Hochdruck zu ermitteln. Wie ist denn der Ermittlungsstand, den Sie nach außen geben können?
Ja, wir können natürlich da nach außen zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts sagen. Wir kommen gut voran, wir nähern uns den entscheidenden Fragestellungen, aber das ist jetzt noch nichts, was man öffentlich macht, ne? sondern wir sind auf allen Feldern sehr aktiv und sind dabei, dieses Geschehen aufzuklären.
Aber der Fall hat natürlich mediales Aufsehen erregt und wird dann auch behandelt in Radio, Fernsehen, Zeitung. Ist Ihnen das dann ganz recht oder würden Sie eher sich wünschen, dass man sich zurückhält und wartet, bis es dann die entscheidenden Erkenntnisse gibt der Polizei?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit Spekulationen zurückhält oder dass man seine eigenen Schlussfolgerungen, die jeder für sich zieht, da über die unterschiedlichen Medien öffentlich macht, das ist nicht unbedingt hilfreich. Das erzeugt vielleicht auch Stimmungen. Deswegen ist es gut, wenn man da zurückhaltend ist, wenn man abwartet, bis die Ermittlungsarbeit getan ist, bis ein Bild ist, bis man eine klare Analyse hat und darstellen kann, was in all den Facetten, die die Leute jetzt sicherlich auch umtreiben, da habe ich viel Verständnis dafür, aber bis man das valide und gehärtet beantworten kann.
In der Folge des tödlichen Messerangriffs auf einen Polizisten in Mannheim wird in Deutschland intensiv über die Asyl- und Migrationspolitik mal wieder diskutiert. Der Angreifer ist ein 25-jähriger Mann aus Afghanistan. Wie beteiligen Sie sich an der Diskussion?
Gut, es gehört nicht zu meinen Aufgaben, jetzt hier politische Debatten sich zu beteiligen. Wir stellen da, was passiert ist und stellen da, wo wir vielleicht im legislativen Rahmen Defizite sehen und was man tun kann, aber das ist dann Aufgabe von Politik und anderen gesellschaftlichen Kräften, das zu tun. Und diese Debatte ist gut. Ich finde es gut, wenn wir darüber offene Debatten führen. Aber ich persönlich beteilige mich in meiner beratenden Funktion, aber intern und im Hintergrund und nicht öffentlich und schon gar nicht über Medien.
Und Ihre eigene Meinung spielt dann da halt auch keine Rolle, weil die wirklich dann ja Ihnen auch zum Nachteil ausgelegt werden könnte?
Das ist jetzt weniger ein Meinungsdiskurs, sondern da geht es um fachliche Aspekte und faktenbasierte Dinge, die vielleicht auch noch mit Wissenschaft hinterlegt sind. Und auf der Basis kann man das führen und durch Auswertungen und Erkenntnisse und das darstellen. Aber da ist jetzt meine Meinung nicht relevant.
Es gibt eine Meinung oder eine Einschätzung, besser gesagt, vom Generalbundesanwalt Jens Rommel. Der nannte den Messerstecher einen radikalisierten Einzeltäter, also kein Mitglied einer Gruppe. Was macht das für einen Unterschied?
Ja, das ist natürlich schon für die Ermittlungen und insgesamt für die Bewertung eine zentrale Fragestellung. Haben wir einen radikalisierten Einzeltäter, der mit eigenem Entschluss so eine schreckliche Tat macht, oder haben wir eine Struktur, wo es Mittäter, Hintermänner, Unterstützer gab, die natürlich auch alle strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen sind? Da haben wir hier eine islamistische Zelle von Leuten, die sowas planen und durchführen, oder ist es einer allein? Das ist natürlich schon eine zentrale Frage in der Bewertung dieses Geschehens.
Ist durch die Tat das Gerechtigkeitsempfinden beschädigt worden?
Das ist eine große Fragestellung. Das ist natürlich ganz tragisch, wenn jemand, der für Meinungsfreiheit eintritt, sogar unter Einsatz seines Lebens und unabhängig, wie man diese Meinung, die da geäußert wird, bewertet. Das ist aber das Wesen unserer Demokratie, dass hier jeder seine Meinung äußern kann und kommt dann zu Tode, das macht einem dann noch mehr Fassungslosigkeit. Ne? Und es macht natürlich auch fassungslos, wenn Menschen, die vor Verhältnissen in ihren Ländern sich zu uns flüchten und dann hier sind und plötzlich sich nach diesen Verhältnissen wieder sehnen oder diese Regeln hier zur Anwendung bringen wollen, dann gibt einem das auch nochmal so einen Impuls in Richtung Fassungslosigkeit. Aber das Gerechtigkeitsempfinden, nein, ganz im Gegenteil, da gehört meine Arbeit mit dazu, dass wir dieses Geschehen aufklären und dass wir den Täter umfassend nach rechtsstaatlichen Maßstäben zur Verantwortung ziehen. Und das trägt auch mein Gerechtigkeitsempfinden.
Was haben Sie für Erinnerungen an die Trauerfeier von Ruvenlauer, die Sie auch wahrscheinlich weiter im Kopf mit sich rumtragen werden?
Ja, das war natürlich eine sehr eindrückliche Veranstaltung. Ich habe ganz viel Solidarität, Mitgefühl, ich habe mitgenommen. Für mich wird in Erinnerung bleiben, wie tief verwurzelt die Polizei nicht nur in der Stadtgesellschaft ist und nicht nur in Baden-Württemberg, sondern insgesamt sehr wohltuend war die hohe Solidarität weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus, weit außerhalb der Polizei, das Zusammenstehen der gesamten Rettungsdienste, das, was wir immer Blaulichtfamilien nennen, und auch die klare Positionierung von vielen gesellschaftlich verantwortlichen Kräften, die in ihren Statements da sehr klar waren. Und das war wohltuend, das hat mir persönlich auch geholfen, mit diesem schrecklichen Ereignis umgehen zu können.
Ich muss zugeben, beim heutigen Leute-Thema bin ich vorbelastet, denn mein Vater war Polizist. Andreas Stenger, der LKA-Chef, ist weiter zu Gast. Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen in Uniform wurde mir automatisch mitgegeben. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das heute immer noch so?
Also der gesellschaftliche Diskurs ist härter, so will ich es mal sagen. Und wir stellen fest, dass das Respekt und Anstand dass das ein bisschen erodiert und verloren geht oder vielleicht sogar mehr als erträglich. Und wir stellen auch fest, dass gerade Polizeibeamte oder auch andere Rettungskräfte zunehmend Respektlosigkeiten, aber auch ein bisschen zu Gewalt und ausgesetzt sind in ihrer Arbeit, obwohl sie ja für die Gesellschaft nur helfen wollen. Das stellen wir fest, da arbeiten wir dagegen. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich immer fest bei Umfragen, dass die Polizei eine Behörde ist, die im höchsten Maße Zustimmung bekommt, die hohen Vertrauensvorschuss genießt. Und wir sehen auch, dass wir als Bürgerpolizei mitten in der Gesellschaft sind. Aber so wie wir insgesamt sagen, das Klima ist rauer, jetzt auch in Zeiten von multiplen Krisen, da verändert sich der Ton und Hass und Hetze, das ist nicht nur in Social Media ein großes Problem und da ist Polizei häufig der Leidtragende und auf unserem Rücken wird da vieles auch ausgetragen und Respektlosigkeiten sind Gegenstand der Tagesordnung. Das ist im Dienst heute eine relative Normalität, dass wir das feststellen.
Macht der Job weniger Spaß als noch vor 10, 15 Jahren?
Also ich finde, das ist ein faszinierender Beruf, der macht mir Spaß und das ist ja auch eine Aufgabe von uns, da auch mit dagegen zu wirken und da klar zu sein und sich so zu verhalten, dass uns der Respekt entgegengebracht wird, aber dass wir da im Dialog mit den Leuten, aber es wird immer welche geben, die man nicht erreicht, das darf aber nicht zuführen, dass man da resigniert oder wir die Kolleginnen und Kollegen draußen müssen viel aushalten und wir versuchen sie da als Polizeiführung gut zu unterstützen, sind aber auch konsequent, wenn Beleidigungen sind, stellen wir Strafanträge und versuchen, dass da auch eine konsequente Reaktion folgt und da auch die Strafentaten auf dem Fuß folgen.
Ich kann nochmal in meine Jugend zurückschauen, wenn meinem Bruder und mir mal die Vokabel Bullen rausgerutscht ist. Da gab es aber gleich mal ordentlich Alarm zu Hause. Heute tauchen Sätze auf wie All Cops are Bastards, mit denen man sich nicht auseinandersetzen muss, aber die einem begegnen halt. Das zeigt schon dieses Rauere, was es geworden ist?
Ja, sicher. Ne? Das ist ein Phänomen, mit dem man extrem konfrontiert ist und das zeigt, dass er im Dialog vieles schräg und Schieflage hat und umso wichtiger ist, dass man da konsequent ist, Haltung hat und dagegen dann auch vorgeht und die zur Verantwortung ziehen, die als Hater oder die mit ihren Botschaften da besonders aktiv sind oder den Rahmen verletzen und die Strafbarkeit sich eröffnet.
Und auch da, finde ich, lohnt sich dann, wenn man über das Image der Polizei spricht, ein Blick über die Grenzen hinaus. Ich hatte zuletzt hier in SWR1 Leute zwei Frauen zu Gast. Die eine ist in einer brasilianischen Favela, einem armen Viertel, groß geworden. Die andere ist sehr oft im Kongo und lebt über weite Teile des Jahres da. Und beide erzählten aus diesen Ländern, dass sie sich eigentlich eher verstecken würden, wenn die Polizei auftaucht, weil man da nie genau weiß, was dann passiert. Da hat die Polizei dann ein komplett anderes Image.
Absolut. Ich kenne diese Berichte auch und bin Gott froh, dass wir als Bürgerpolizei mitten in der Gesellschaft sind, das Vertrauen der Menschen hier genießen und dieses Freund- und Helfer-Image natürlich genauso aktuell ist, wie Sie es beschrieben haben vor vielen Jahren. Auch wenn Ton rauer ist, wenn Beleidigungen ein bisschen zu Gewalt festzustellen sind, da müssen wir alle gesamtgesellschaftlich gegenwirken.
Ist das trotzdem halt ja nicht unbedingt einladend für den Nachwuchs. Also mein Vater hat meinem Bruder und mir damals schon gesagt, und das war noch weit vor Social Media, dass er uns jetzt nicht raten würde, Polizist zu werden. Haben wir dann befolgt, aber das befolgen ja anscheinend auch ganz viele andere. Wenn ich lese Personalnotstand, Nachwuchsprobleme, wie ist die Lage?
Ja, wir sind natürlich da in einem Wettbewerb mit anderen Berufen und das sind natürlich Aspekte, die abschrecken. Aber ich jetzt für meinen Teil und ist der Polizeiberuf mit seiner Vielfalt ist so faszinierend, dass wir das natürlich in den Vordergrund stellen müssen. Wir haben ja nicht nur diese konfliktbelasteten Situationen, sondern in den Alltagssituationen bekommen wir auch von den Bürgerinnen und Bürgern so viel positives Feedback. Wir hatten hier beim LKA-Verfahren wegen Telefonanrufbetrüger, wo wir viele davor bewahren konnten, dass sie um ihr Vermögen gebracht wurden. Und da haben wir in kürzer Zeit so viel positive Rückmeldungen gebracht. Also das war für uns echt ein Motivationsbooster. Und das erlebt man aber auch als Streifenpolizist. Man muss ja kommunikativ sein, mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann sieht man, wie die Polizei gesehen wird. Für mich war das auch jetzt in Mannheim, wenn sie bei den Trauerveranstaltungen und Gedenkveranstaltungen, wenn sich das die Masse der Trauernden öffnet und wenn Polizisten durchgehen und alles applaudiert, dann gibt einem das natürlich schon, auch wenn es im Alltag manchmal schwierig ist, aber das zeigt schon, wo wir in der Gesellschaft stehen, wie wir gesehen werden. Und der Beruf ist so facettenreich, bietet so viele Möglichkeiten, dass ich ihren Vater da nicht verstehen kann. Und uns muss es gelingen, uns als moderner, attraktiver Arbeitgeber so darzustellen, dass wir für die Leute, ein Magnet sind. Und da ist der Polizeiberuf schon immer gut gewesen. Wenn Sie sehen, dass bei uns an einem durchschnittlichen Fernsehtag 19 Stunden Krimi kommt und Polizei da immer eine große Rolle spielt, dann haben wir da den CSI-Faktor. Das muss man nur auch ein bisschen darstellen. Und nicht nur die negativen Dinge, sondern auch die vielen positiven Dinge. Aber um gute Leute ist der Wettbewerb eröffnet. Das war er schon immer, aber ist vielleicht mit schwieriger. Wir nehmen das an. Und kriegen natürlich unseren Nachwuchs, da sind wir ja in dieser Ausbildungsoffensive und da stellen wir ganz, ganz viele Leute ein und da kommen viele junge, hochtalentierte Leute und die gilt es jetzt gut in die Polizei zu integrieren.
Sie haben sich mit dem Kampf gegen Cyberkriminalität einen Schwerpunkt gesetzt. Was fällt denn eigentlich alles unter diese Überschrift?
Man kann es ganz pauschal sagen, immer dann, wenn IT-Systeme, das Internet oder Datensysteme angegriffen wird, dann ist das Cyberkriminalität im engeren Sinne. Oder wenn IT-Systeme oder als Tatmittel eine gewisse Rolle spielen, dann ist das im weiteren Sinne und das fällt dann auch unter diesen Bereich. Also immer dann, wenn im Zuge der Digitalisierung irgendein digitales System eine Rolle spielt, sei es, weil es angegriffen wird, weil darüber Schäden entstehen oder weil es als Tatmittel zur Verwendung wird.
Aber nicht, wenn ich alleine die Phishing-Mail bekomme, sondern wenn Großsysteme wie von Stadtverwaltungen, Krankenhäusern attackiert werden?
Nein, auch Ihre Phishing-Mail ist Cyberkriminalität. Ne? Da versucht ein Cyberkrimineller von Ihnen Daten abzuziehen, die er für Straftaten nutzen kann.
Und das hat ein ziemliches Gewicht, wenn ich lese, dass im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg allein ein Schaden von 60 Millionen Euro entstanden ist. Und das sind nochmal 16 Millionen mehr als 2022. Dann ist das schon ordentlich.
Ja, das Phänomen Cyberkriminalität prosperiert. Wir haben da eine hohe Dynamik. Die Täter professionalisieren sich. Sie nutzen technische Entwicklungen genauso wie gesellschaftliche Entwicklungen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass immer da, wo wir gehen und stehen, wo wir uns mit dem PC einloggen oder mit dem Smartphone, entstehen Tatgelegenheitsstrukturen, wo wir Opfer von solchen Straftaten werden können. Das lähmt uns nicht. Die Digitalisierung ist ja wichtig und segensreich. Aber wir haben hier ein Phänomen, das sich mit hoher Dynamik entwickelt. Wir haben Täterstrukturen, die diese Schwachstellen, die sich bieten, ausnutzen, die international agieren, die im Grunde wie kriminelles, hochflexibles Franchise-Unternehmen agieren und eigene Wertschöpfungsketten nutzen.
Und auch KI zum Beispiel verwenden, logischerweise. Sie haben im LKA eine Abteilung Cybercrime und digitale Spuren. Wie groß ist die so?
Ja, wir waren schon sehr, sehr früh als Baden-Württemberg, als Polizei Baden-Württemberg. Im Jahr 2012 hat man die Abteilung eingerichtet, wo man verrichtungszentriert all diese Aufgaben bündelt. Das begann mal mit 60 Mitarbeitenden. Mittlerweile sind wir 130 Mitarbeitende. Was ganz wichtig ist, wir sind das sehr multidisziplinär aufgestellt. Das heißt, das sind nicht nur Polizisten, sondern es ist ganz viel Wissenschaftlerinnen Hacker. Und Wissenschaftler. Das sind IT-Spezialisten, das sind aber auch Mathematiker, Multimedia-Forensiker. Es hat eine unheimliche Bandbreite, die im Grunde korreliert mit der unheimlichen Breite dieses Phänomens.
Aber es gibt ja auch parallel dann noch seit vergangenem Jahr das Cybercrime-Zentrum in Karlsruhe des Landes. Wie arbeitet man da zusammen oder arbeitet jeder so vor sich hin?
Es gibt die verschiedensten Akteure. Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg, der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, ist natürlich der Gegenplayer auf der Justizseite. Das sind Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die über dieses besondere Phänomen das notwendige Wissen haben. Das sind natürlich auch forensische Fachleute, die diese technische Komponente abdecken. Und das war nach meiner Bewertung ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das bündeln, dass wir da eine zentrale Stelle haben, die großen und die schwerwiegenden Fälle mit uns als LKA zusammen bearbeitet oder auch mit unseren regionalen Präsidien, die aber auch in dem Bereich Standards setzt, Konzepte landesweit umsetzt, um einfach ein höchstes Maß an Qualität zu bieten. Und da ist das ein wichtiger Player, aber auch die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg, die wir haben, mit der wir in vielen Feldern zusammenarbeiten, ist eine wichtige Behörde in dem Kontext. Ich glaube, das Phänomen, das hat so eine Vielgestalt und so eine Dynamik, dass sie unmöglich alle notwendigen Kompetenzen an einer Stelle bündeln können. Deshalb ist es wichtig, dass sie mit guten Kooperationsverbünden eigene Fähigkeitslücken schließen, dass man eine gute Strategie hat zwischen Bund, Ländern und auch international. Und das sind wir natürlich als LKA ein Aktivposten. Wir arbeiten natürlich ganz selbstverständlich mit FBI oder mit Europol oder mit dem BKA zusammen. Diese Fälle sind ja immer transnational. Sie haben ja nicht das klassische Zuständigkeitsprinzip, das wird ad absurdum geführt. Sie haben einen Täter, der muss gar nicht physisch am Tatort sein, sondern kann irgendwo auf der Welt mit einem Mausklick viele Systeme penetrieren und Schaden anrichten. Und dem entgegensetzen muss man natürlich eine reibungslos funktionierende internationale Zusammenarbeit der Behörden. Und dass wir das können, zeigen wir in vielen Operationen, wo das weltumspannend gelingt und wo es auch gelingt, Ransom-Täter, die Erpressungswellen starten oder Cyberkriminelle, die irgendwo sitzen, wo sie unserem Zugriff entzogen sind, zu identifizieren. Und dann muss es unser Ziel sein, dass wir die Infrastruktur zerstören, um sie nachhaltig hier handlungsunfähig zu machen.
Baden-Württemberg ist die deutsche Mafia-Hochburg. Ab heute ist die zweite Staffel des SWR-Podcasts Mafialand abrufbar auf den bekannten Podcast-Plattformen. So eine Überschrift, Mafia-Hochburg Baden-Württemberg, kann Ihnen nicht gefallen.
Gut, man muss das natürlich mal im Zusammenhang sehen. Wenn Baden-Württemberg 30% der in Deutschland lebenden Italiener in Baden-Württemberg sind, dann ist das natürlich auch erklärbar, dass wir auch was Angehörige von italienischen organisierten Strukturen im Verbrechermilieu bei uns sind. Wir haben etwa 180.000 Menschen mit italienischen Wurzeln, die dauerhaft bei uns leben. Das hat Gründe, das ist natürlich unsere prosperierende Wirtschaft, das ist, dass viele Leute kamen mit diesen Gastarbeitern und dann hier blieben und die Nähe zu Italien spielt da eine Rolle. Aber diese Schlagzeilen gefallen mir natürlich nicht, denn wir sind ja in Baden-Württemberg eines der sichersten Bundesländer und das passt da nicht ins Bild und wir setzen da einen deutlichen operativen und strategischen Handlungsschwerpunkt, insbesondere in der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, aber auch von Strukturen der italienischen organisierten Kriminalität, haben wir klar im Fokus.
Wir können das Ganze ja mal so ein bisschen mit Zahlen unterfüttern. Laut Bundeskriminalamt wird von rund 1000 Mafiosi in Deutschland ausgegangen und in Baden-Württemberg heißt es, haben sie 170 Personen auf dem Radar. Ist das so noch aktuell?
Das sind die aktuellen Zahlen, die ich bestätigen kann und da setzen wir auch deutliche Schwerpunkte. Man muss nur sagen, diese Zahlen sind natürlich aus verschiedenen Parametersätzen, die sich zusammen und natürlich gibt es da auch ein Dunkelfeld. Das Wesen von Mafia ist ja unauffällig unter des Radars zu bleiben und gesellschaftlich unauffällig zu sein.
Wie würden Sie das einschätzen, das Dunkelfeld, wie groß?
Das ist auch schwierig zu bewerten, wenn Sie Expertenmeinungen hören, zum Beispiel Nicola Gratteri, der italienische Staatsanwalt, der sich mit dem Phänomen sehr intensiv befasst, der sagt, nach Trangita gliedert sich in Lokali und so eine Lokale sind 50 Leute und es gibt etwa 60 in Deutschland verteilt, dann kommen sie natürlich auf ein ganz anderes Zahlengerüst. Mhm. Und also wie gesagt, da gibt es Expertenschätzungen, es gibt wenig valide Zahlen. Aber unabhängig von diesen Zahlenquantifizierungen ist das ein ernstzunehmendes Kriminalitätsphänomen, das wir mit der gebotenen Vehemenz natürlich bekämpfen.
Das heißt, dass in den vergangenen Jahren sich die Zahlen bundesweit verdoppelt haben. In Baden-Württemberg ist die Zahl aber von 230 auf 170 zurückgegangen. Wie geht das eigentlich? Ist das dann, haben die sich regional verändert?
Das hat sicherlich verschiedene Ursachen. Da wird regionale Veränderung auch eine Rolle spielen. Das spielt auch eine Frage, was ist die Ausgangsgröße? Ne? Welche Parameter waren entscheidend? Wir zählen die im Gleichklang mit anderen Ländern, wo wir aus einer Mischung von harten und weichen Faktoren belegen können, dass es da einen Bezug zu italienisch organisierter Kriminalität gibt. Das ist für mich weniger ein Zahlenspiel. Das brauchen wir natürlich, um die Quantität zu haben. Aber es ist klar, Mafia ist ein gefährliches Kriminalitätsphänomen, das man im Fokus haben muss und wo man sehr intensiv, operativ und strategisch gegenwirken muss.
So ein Podcast wie den vom SWR, Mafialand, nervt Sie als Polizist so eine Arbeit oder sagen Sie, das kann auch helfen?
Nein, das nervt mich gar nicht, sondern das ist ja wichtig, weil Mafia so schleichend agiert wie eine Krake und so gesellschaftlich unauffällig sein will, dass man mit solchen Podcasts auch aufrüttelt und darauf hinweist und auf die Gefahren hinweist. Das ist ein wichtiger Beitrag. Wir bewerten natürlich das Phänomen immer retrospektiv. Und in diesen Darstellungen kommen immer Fälle, das sind wir dann meistens so 90er Jahre. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, daraus abzuleiten, zu sagen, wie ist das Phänomen jetzt? Weil das Mafia zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie sich sehr entwickelt und anpasst.
Also läuft man immer hinterher so ein bisschen?
Das würde ich nicht sagen, aber wenn Sie sehen, in Duisburg dieser Sechsfachmord, wo so zwei Clans aneinander geraten sind, das ist aus Sicht von Mafia oder von solchen Strukturen so ein Super-GAU, weil das läuft ja ihrer Strategie zuwider. Aber so ein Podcast gut, mir ist immer wichtig zu sagen, wir haben in Baden-Württemberg da eine vitale, funktionierende Struktur. Wir haben die in der Zentralstelle haben wir eine Abteilung, die befasst sich mit organisierter Kriminalität. Das sind rein auf Ermittlerseite rund 50 Ermittlerinnen und Ermittler. Im Land kommen wir auf etwa 160 Spezialistinnen und Spezialisten, die in der Fläche organisierte Kriminalität bekämpfen. Und Mafia ist natürlich da immer ein Thema. Wir haben mit der Reform die Weichen gestellt, mit leistungsfähigen Kriminalpolizeidirektionen bei den regionalen Präsidien. Und mit denen im Verbund organisieren wir im Grunde, dass wir mit einem Netzwerk der speziell geschulten und ausgebildeten Ermittler diesem Phänomen versuchen, gezielt entgegenzuwirken.
Sie haben als Polizist auf der Straße in Mannheim angefangen, kann ich so sagen, ne?
Das ist richtig, ja.
Ein Zentrum der Mafiosi in Baden-Württemberg ist Mannheim, jetzt gerade so der Fokus der aktuellen Serie von dem SWR-Podcast Mafialand. Und da haben Sie ungewollt dann auch Mafia-Kontakte gehabt, wie sich dann Jahre später herausstellte. Wie geht die Geschichte?
Ja, zunächst möchte ich sagen, Mannheim ist nicht zwingend ein Zentrum. In Mannheim gibt es natürlich auch Verfahren, wo es um Mafia ging. Und wenn wir zurückliegen, in den 90ern waren Falcone und Borsellino, die waren in Mannheim. Und da gab es auch mafiaspezifische Erfahrungen. Meine Erfahrung, die da immer kolportiert wird, es gab...
Klingt so, als hätte es die nicht gegeben.
Doch, die gab es natürlich. Es gab einen Pizzeria-Betreiber im Revierbereich und den kannte man. Und da hat man sich auch Pizza geholt. Und das war ein ganz jovialer, netter, freundlicher, der so in dieser Gesellschaft dazugehörte. Gab es mal so einen Zimmerbrand, den ich bearbeitet habe. Und das hat sich so dargestellt, dass die Kinder unterm Sofa mit Streichhölzern, und da gab es so ein kleines Feuerchen, und das hat man dann bearbeitet, und man kannte sich und hat dann so gescherzt, und da hab ich gesagt, das war bestimmt die Mafia, um da so ein Klischee zu bedienen. Und dann haben wir alle schallend gelacht, und so zwei Jahre später wurde der festgenommen, weil er einer der führenden Mafia-Statthalter da in diesem Bereich war und auch spektakulär dann nach Italien ausgeliefert und war so ein ganz zentraler Kopf. Und dann habe ich mir immer gedacht, was hat er in dem Moment gedacht? Ne? Was hat er über mich gedacht? Das hat mich dann schon beschäftigt. Und das ist ein bisschen typisierend, wenn wir über das Phänomen reden, wie unauffällig diese Menschen, die so hochkriminell so in so eine Struktur auch Verantwortung haben, bei uns Tür an Tür leben, als Gastronom geschätzt sind, ohne da jetzt italienische Gastronomie unter Generalverdacht zu stellen, aber und sich ganz unauffällig verhalten und man mit denen so jovial, freundschaftlich verkehrt, und es ist ein Hochkrimineller aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, und das spürt man dann erst später.
Hat Sie das geärgert?
Nein, das hat mich natürlich nachdenklich gemacht oder hat mir auch gezeigt, was das Phänomen Mafia ausmacht. Wie, was ist Unterwanderung von Gesellschaft, von Wirtschaft und Politik? Wie kann es im Kleinen ganz praktisch aussehen? Und das war für mich so ein Beispiel. Der war etabliert, hat im Fußballverein, war der geschätzt, weil der bei Vereinsfeiern was organisiert hat. Also der gehörte dazu und war aber ein im höchsten Maße Täter aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, das, was man nicht auf dem Schirm hatte.
Das dazugehören, so ist es ja ehrlich gesagt so, wie man es sich wünscht, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Aber das ist natürlich jetzt nochmal volle Pulle Klischee, der Pizzeria-Besitzer, die Familie mit der Eisdiele um die Ecke. Das ist es aber ja längst nicht mehr.
Nein, das ist richtig. Also da müssen wir uns lösen. Ich sage immer, wir müssen diese Mythos-Mafia, und das ist immer geprägt von diesen amerikanischen Filmen, Der Pate, ja. Und da verwischt sich vieles. Das ist natürlich, das hat mit der Realität nur bedingt zu tun, wenn man diesen Europol-Publikationen, dass die Nadrangheta allein im Einfuhrschmuggel oder mit Kokain aus den südamerikanischen Kartellen 35 Milliarden im Jahr umsetzt, dann werden diese Gelder sicherlich nicht über die Eisdielen und die Pizzerien gewaschen. Ne? Also da sind andere, da muss man schauen, wo im Immobilienbereich, wo sind Großprojekte, die sich viel besser geeignet sind, oder wo sind andere Geschäftsfelder, wo man sagt, wo im großen Stil Geld gewaschen kann. Ne? Und da müssen wir uns von dem Klischee lösen.
Und das geht in alle Gesellschaftsschichten. Also, dass der frühere Ministerpräsident Günther Oettinger den später entlarvten Mario L. als einen seiner besten Freunde bezeichnete vor Jahren, das macht ja auch deutlich, wo überall mitgemischt wird.
Ja, das ist das besondere Gefahrenpotenzial von organisierter Kriminalität und insbesondere von Mafia-Strukturen. Es geht hier um Gewinn- und Machtstreben. Es geht darum, planmäßig Straftaten zu begehen, die einzeln oder für in der Gesamtheit von besonderer Bedeutung sind. Und da nutzt man arbeitsteilig und beeinflusst dann auch Medien, Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Gesellschaft, Justiz. Und das ist die Tendenz, das ist ein Wesensmerkmal der organisierten Kriminalität, dass auch geschäfts- und gewerbsmäßige Strukturen und das arbeitsteilige Zusammenwirken, die Abschottung nach innen, alles das sind Elemente. Und das macht organisierte Kriminalität gefährlich. Und das sind solche Beispiele, ja.
Setzen Sie sich eigentlich mit der Mafia-Bekämpfung konkrete Ziele? Also, dass man sagt, bis in 10 Jahren wollen wir die Zahl der Beobachten runtergeschraubt haben, oder wäre das gar nicht clever?
Wir arbeiten natürlich auch mit Ziele, die wir uns setzen.
Die Sie mir nicht nennen werden jetzt.
Ja, aber wir wollen natürlich, dass wir Verfahren initiieren, ne? Dass wir an Strukturen kommen, dass wir da Täterstrukturen aufhellen können und ein erfolgreiches Ermittlungsverfahren führen. Das ist schon mal so ein abstraktes Ziel, das man dann nennen kann. Aber Mafia ist ja, es wäre ja utopisch zu glauben, dass wir irgendwann mal sagen, wir haben keine Mafia. Ne? Dann würden wir es ja wahrscheinlich nicht wahrnehmen, sondern unser Ziel ist, dass wir da auf allen Feldern aktiv sind. Auch um gesellschaftlich das Thema, um so den Awareness-Level hochzuhalten. Wissen, wenn heute irgendeine Stadtsanierungsprojekte und dann kommt jemand und bietet an, ich kaufe so eine Immobilie, die saniert werden muss, und dann muss man sich natürlich schon fragen, wer ist das, wo kommt der her, woher hat er die Bonität? Mhm. Weil das sind natürlich Felder, wo Mafia nutzen kann. Ne? Wenn so ein Städteplaner, der so eine Abrissgebäudezeile, und es kommt jemand und sagt, ich saniere das, wir machen schicke Wohnungen hin, und dann darf aber die Frage, wer ist das gerade, mit wem verhandle ich, was ist das für eine Firma und woraus gründet die Bonität? Eine Frage, die nicht nur die Polizei, sondern vor allen Dingen die mit ihm verhandeln, beschäftigen sollte. Ne? Und von daher, aber unser Ziel ist es natürlich, dass wir das Phänomen im Auge haben, dass wir operativ und strategisch aufklären, dass wir das Phänomen europäisch und international denken, dass wir eine gut funktionierende Zusammenarbeit, insbesondere mit italienischen Spezialbehörden, haben, enge, kurze Geschäftswege, dass wir es ermöglichen, dass wir im Bereich der Fahndung, wenn welche abtauchen, die sich bei uns als Ruheraum Deutschland nutzen, dass wir mit italienischen Zielfahndern uns austauschen, um dort Zugriffe organisieren und dass das reibungslos läuft, weil das Phänomen muss man transnational denken. Ne?
Aber trotzdem gibt es ja im LKA keine Abteilung, die sich wirklich nur um die Mafia kümmert. So wie wir es eben, wir hatten es von Cyberkriminalität, da gibt es eine eigene Abteilung zu.
Gut, wir haben natürlich eine ganze Abteilung, die sich um organisierte Kriminalität kümmert und dort sind sowohl im Bereich der Auswertung als auch in der Ermittlung Spezialisten für italienische organisierte Kriminalität, die sich dann auch mit hoher Exklusivität um dieses Thema kümmern. Und das haben wir natürlich auch in der Fläche bei unseren 13 Kriminalpolizeidirektionen. Wir haben diesen Ansatz, um im Zusammenspiel mit Zentralstelle und regionalen Präsidien ein wirkungsvolles Netzwerk zur Bekämpfung zu etablieren. Wir sind natürlich dann auch flexibel, wenn wir ein Verfahren generieren, wenn wir den Faden in den Händen halten, dann gehen wir natürlich schnell von der Alltagsorganisation in die besondere Aufbauorganisation. Das heißt, wir gründen eine Ermittlungsgruppe, eine Sonderkommission oder eine besondere Aufbauorganisation und bündeln dann diese Spezialisten, die man brauche, um so ein Mafia-Phänomen effizient und effektiv zu bekämpfen. Und das hat so eine Vielfalt, dass sie im Grunde alle brauchen. Sie brauchen dort auch die Spezialisten für digitale Spuren. Sie brauchen die Spezialisten aus dem Bereich Cybercrime, die IT-Forensiker. Sie brauchen Zielfahnder. Sie brauchen, bei mir gibt es eine Inspektion Zeugenschutz, wo wir in der Lage sind, Zeugen, die uns Hinweise geben, effektiv zu schützen. Sie brauchen die verdeckten Ermittler, die wir nutzen, um Informationen zu gewinnen. Also all diese Spezialisten. Deswegen, ob man jetzt eine feste Organisation hat oder ob man flexibel, verfahrensbezogen dann sehr schnell hochfährt und in so einer Aufbauorganisation, das ist eine taktische Entscheidung. Aber wichtig ist, dass man sehr schnell den gebotenen Schwerpunkt setzt, wenn man in ein Verfahren einsteigt.
Aber flexibel heißt, dass Sie Personal verschieben müssen.
Ja, wir müssen immer Personal, wenn wir unterschiedliche Brennpunkte haben, dort Schwerpunkte setzen und unser Personal bündeln. Dazu nutzen wir halt die besonderen Aufbaustrukturen. Wir haben ja nicht nur Mafia, wir haben eurasische OK, also gerade im Bereich organisierte Kriminalität. Wir haben jetzt am Montag berichtet über den größten Kokain. Das größte Verfahren im Zusammenhang mit Kokain, 35,5 Tonnen und 7 Haftbefehle und Festnahme. Da haben wir spezielle Dienststellen mit den gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift, wo wir mit den Zöllnern Schreibtisch arbeiten, was ich sehr. Also diese Flexibilität, die ist schon oft entscheidend für den Ermittlungserfolg.
Schlussrunde mit unserem SWR1-Leutegast, mit Andreas Stenger, dem Präsidenten des Landeskriminalamtes. Hier wird uns unterstellt, dass es ein zähes Interview wäre. Warum lädt man denn überhaupt jemanden ein, der nichts Offizielles sagen darf und nichts Persönliches sagen will? Ich kann von meiner Seite sagen, dass ich es nicht als zähes Interview einschätze und ich glaube, dass Sie halt auch aufgrund Ihrer Funktion nicht alles sagen können.
Ja, vielleicht hat der Hörer nur eine falsche Vorstellung gehabt. Wir sind hier nicht bei True Crime und ich kann hier nicht mit lauter spannenden Aspekten über Ermittlungsdinge, die laufen, kann und will ich auch nicht berichten. Der Polizeialltag hat auch viele Routine-Dinge und bietet aber auch spannende Aspekte. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe, jetzt zu unterhalten, sondern wir reden hier über Themen und die bilde ich halt ab.
Hubert hat sich gemeldet, SWR1-Hörer, mit der Frage, wie viel Frechheit muss sich die Polizei heute gefallen lassen? Jugendliche und teils auch Kinder sind frech ohne Ende. Kein Politiker, Bankdirektor, Richter und Staatsanwalt würde sich das gefallen lassen. Hut ab vor eurem Dienst 24/7. Das kann man so stehen lassen. Der Polizist in Mannheim hat sein Leben im Einsatz verloren. Das ist schlimm genug. Aber diese Instrumentalisierung, die wirft Jörg Herzl, SWR1-Hörer, vor, die hat ihn gestört. Können Sie das verstehen?
Das ist gut, dass er seine Meinung hier äußern kann. Dafür ist der Polizist auch eingestanden, ob das instrumentalisiert wurde. Ich habe tiefe Betroffenheit wahrgenommen bei den Veranstaltungen, die ich war. Das fand ich nicht, dass das aufgesetzt war, sondern das war mit Händen greifbar, ob das bei dem Trauermarsch, der Trauerveranstaltung oder auf den Veranstaltungen am Marktplatz war. Dass das ein Außenstehender vielleicht als Instrumentalisierung interpretiert hat, das liegt dann im Auge des Betrachters. Für mich war das Ausdruck von Trauer, von Fassungslosigkeit und tiefer Betroffenheit.
Karin hat geschrieben, man sollte bei allem Respekt nicht vergessen, dass auch die Polizei zum Teil einzelne Gruppen diskriminiert, beleidigt und schlecht behandelt. Nicht jeder Polizist ist über alles erhaben, sondern es gibt leider viele Polizisten, die auch zum Beispiel im rechtsextremen Milieu unterwegs sind. Das gab es früher nicht. Da kann ich zumindest aus meiner Erfahrung, die meines Vaters, sagen, dass es das früher auch gab.
Ja, wir sind keine besonderen Menschen, sondern Menschen in einem besonderen Beruf. Und an uns ist natürlich die Messlatte hochzulegen, weil wir natürlich einen Diensteid abgelegt haben auf das, was wir als freiheitlich-demokratische Grundordnung bezeichnen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir objektiv und unabhängig die Menschen, mit denen wir zu tun haben, behandeln. Und da gilt es, wachsam zu sein. Und dass es da Negativbeispiele gibt, das ist sicherlich so, aber da gilt es, den Anfängen zu wehren und da konsequent etwas dagegen zu tun. Und das machen wir hier in Baden-Württemberg.
Tim Hepperle aus Neidlingen hat sich gemeldet mit folgender Frage an Sie. Wie stehen Sie zu einer externen Stelle, bei der Menschen die Polizeigewalt oder ungerechte Behandlungen seitens der Polizei melden können, wie am Beispiel England?
Das wird immer wieder diskutiert. Ich habe großes Vertrauen in unser System, wo wir eine unabhängige Justiz haben und eine Staatsanwaltschaft als objektive Ermittlungsstelle, die sich um solche Fälle kümmert. Wir als Landeskriminalamt führen zum Beispiel zentral die Ermittlungen gegen Kolleginnen und Kollegen, wenn es zu Schusswaffeneinsätzen mit Verletzten kommt, wenn durch Zwangsmaßnahmen jemand Gewalt erfahren hat. Und machen das objektiv und neutral. Wir haben die Bürgerbeauftragte der Landesregierung, an die sich jeder wenden kann. Wir haben verschiedene Stellen, die man damit behandeln, befassen kann, die auch unabhängig sind. Ob eine weitere zentrale Stelle da einen Mehrwert bringt, das muss man diskutieren. Manche gehen den Weg. Ich glaube, wir haben ein gutes System, wo jeder die Möglichkeit hat, auch gegen Polizisten vorzugehen, wenn er sich von denen ungerecht behandelt fühlt.
Und ganz kurz noch das hier von Michael Schimek aus Sandhausen. Er sagt, Computerpolizisten, das ist die neue Generation auf der Straße, muss man sie suchen. Der Straßenkriminalität sind sie nicht mehr gewachsen. Ist das ein Eindruck, der richtig ist, Ihrer Meinung nach?
Nein, dem würde ich natürlich widersprechen. Wir suchen natürlich Computerpolizisten und haben da verschiedene Zugänge, dass wir Leute, die aus dem IT-Bereich kommen, schnell zu Polizisten auch ausbilden und dann fachspezifisch verwenden. Aber die Masse unserer Leute ist natürlich zuständig, um vor Ort sich um Phänomene wie Straßenkriminalität zu kümmern. Wir setzen da ganz große Schwerpunkte. Wir versuchen, in hohem Maß präsent zu sein. Wir haben eine Struktur, wo wir die Reviere und Polizeiposten, wo wir in der Fläche verankert sind, dem kann ich nicht zustimmen, sondern wir versuchen mit viel Präsenz und viel mit dem Bürger, mit viel Streifentätigkeit einfach diesen Phänomene, und Sicherheit im öffentlichen Raum ist für uns ein wichtiges Thema, und da haben wir zurückliegend und nicht nur durch Corona-Effekte, ja auch rückläufige Entwicklungen in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass wir da erfolgreich sind, und das ist aber immer ein Schwerpunkt, die Sicherheit im öffentlichen Raum, die Bekämpfung der Straßenkriminalität, und das haben wir im Fokus und im Griff.
Kein leichter Job ist da, jedem recht zu machen. Andreas Stenger, danke fürs Kommen. Und toi 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 für die weitere Arbeit im LKA.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.